Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
Herzlich willkommen beim Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe heute einen Gast, der nicht das erste Mal hier ist, wie ich gerade festgestellt habe. Und ich muss gestehen, ich habe es vergessen, dass du schon mal hier warst, Konradin. Aber du warst schon mal hier, hast aber damals natürlich auch über deine Firma, aber mehr über dich gesprochen. Im Podcast, wo du, glaube ich, darüber gesprochen hast, von Fitness zu Fintech, also FF. Also wer ist bei mir? Konradin von Forget Finance. Hallo.
Hi André, cool wieder hier zu sein.
Vielen Dank. Sehr gerne. Welcome. Und heute ein bisschen mehr über das Produkt und wahrscheinlich ist es ja auch schon mindestens ein Jahr her und wahrscheinlich ist viel passiert bei euch oder möglicherweise sogar noch länger der Podcast, das habe ich jetzt gerade nicht gefragt. Magst du den Hörerinnen und Hörern sagen, wer du bist, was du machst und vielleicht dann auch den Link direkt, was ihr mit Forget Finance tut?
Genau, ich bin Konradin, viele nennen mich Coin, hatten wir gerade das Thema, Coin oder Konradin, Gründer und CEO von Forget Finance. Und ja, ich komme eigentlich aus der Produktentwicklung oder Product Management. Ich habe erst in München an der LMU Volkswirtschaftslehre studiert, dann Technologiemanagement am CDTM, das ist die Gründerschmiede von TU und LMU München, und bin darüber ins Product Management gekommen bei Freeletics, das ist eine Fitness-App, darum ging es dann im letzten Podcast, und habe da 5 Jahre die Produktentwicklung aufgebaut und geleitet. Und in dieser ganzen Zeit, eigentlich schon als Kind, als Jugendlicher, haben mich Finanzthemen extrem interessiert. Ich habe sehr früh angefangen, Geld zu investieren selber, also schon als Jugendlicher, und meine Eltern zum Bankberater zu begleiten und mich dafür zu interessieren. Und in der Zeit bei Freeletics ging das weiter, dass ich Freundinnen und Kollegen dazu motivieren wollte, quasi mit dem Investieren zu starten, dass ich kleine Workshops gegeben habe, dass Leute mich zum Ansprechpartner gemacht haben für Versicherungsfragen und Co. Und so entstand dann vor ein paar Jahren die Idee, okay, zum einen, wie kann ich das, was ich eh schon mache, Freundinnen beraten, zu einem Produkt machen, zu Forget Finance, also ein Produkt bauen, was Leuten hilft, quasi richtige Finanzentscheidungen zu treffen. Und zum anderen, wie kann ich auch die Erfahrung von Freeletics, wo wir quasi Menschen mit einem Fitnessplan begleitet haben, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, wie kann ich diese Erfahrung, eine digitale App gebaut zu haben, die genau das macht, Leute zu ihrem Ziel zu bringen, in der Finanzwelt etablieren. Genau, dadurch ist Forget Finance entstanden als digitaler Finanzberater für Millennials, und wir sind jetzt seit ein bisschen weniger als 3 Jahren am Markt, davor eine Zeit, in der wir das Produkt entwickelt haben. Es ist eine ganzheitliche App zum Sparen und Investieren aktuell noch. Also die Idee ist, dass wir Menschen beim Vermögensaufbau begleiten, und zwar zielbasiert und ganzheitlich, also auch dabei helfen, überhaupt zu entscheiden, welche Ziele gibt es, welche Sparraten braucht man, wie viel muss man ansparen und dann auch, was sind die Strategien dahinter. Und mit unserer App, also mit Forget Finance, setzt man das Ganze auch um. Also es geht um Beratung, Planung und Umsetzung in einer App.
Okay. Und das machst du aber nicht mehr aus München, sondern mittlerweile aus Berlin? Oder wo seid ihr gelandet?
Genau. Ich bin seit 4 Jahren in Berlin und ja, eigentlich zum Gründen hierher gekommen.
Okay. Ihr habt angefangen, hast du gerade gesagt, so vor 3 Jahren das Produkt an den Markt zu bringen und vor 4 Jahren ungefähr wahrscheinlich dann irgendwie, wie du gerade sagtest, irgendwie ein Jahr das Produkt gebaut. Und war das von Anfang an der gleiche Plan oder habt ihr vor 4 Jahren ein bisschen was anderes im Kopf gehabt und seid heute woanders gelandet?
Also wir sind sehr explorativ in dieses Thema eingestiegen. Wie kann man Menschen wirklich beraten und an die Hand nehmen und das Richtige mit ihren Finanzen zu tun? Und zwar alle, die Lust haben, die nicht Lust haben, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, die im Prinzip einen Partner suchen an der Seite, dem sie vertrauen können und die sozusagen durch diesen Finanzdschungel begleitet. Und wir haben tatsächlich sehr iterativ gearbeitet, erst nur mit einem Finanzplan als Web, wo wir andere Produkte empfohlen haben. Dann hatten wir die erste Mobile-App, wo wir Finanzplanung und die ersten Produkte in der App direkt angeboten haben. Dann haben wir das immer tiefer integriert, sodass jetzt die App wirklich eine Vermögensverwaltung angeschlossen hat im Hintergrund und ein Depot. Und jetzt in den letzten 6 Monaten haben wir darauf hingearbeitet, uns stärker zu positionieren auf eine ganz konkrete Zielgruppe, und das sind Paare. Wir positionieren uns jetzt als die erste Vermögensaufbau-App für Paare in ganz Europa, mit der Paare sowohl ihre eigenen Ziele als auch gemeinsame Ziele angehen können. Mhm. Und da sehen wir quasi Innovationen und eine Nische, oder eine riesige Nische. Also es gibt 20 Millionen Paare in Deutschland oder mehr.
Aber nicht als Millennials, glaube ich.
Nicht als Millennials, genau, aber du wirst dich wundern, wie viele Leute tatsächlich, also wir wollten klar auf Millennials, aber es gibt viele Leute, die da 40, 50, 60 Jahre alt sind bei uns als KundInnen. Und genau, wir waren erst sehr breit gestartet und jetzt denken wir, haben wir einen klaren USP gefunden, auch wo wo moderne Paare, die nicht mehr verheiratet sind oder auch wissen, dass sie eventuell sich trennen werden, dieses Bedürfnis haben, unabhängig Vermögen aufzubauen, aber gleichzeitig trotzdem gemeinsam Vermögen aufzubauen. Und dafür haben wir eine Lösung entwickelt.
Ist das nicht relativ komplex zu erklären, dass du sagst, also einmal ist das Thema Anlageverwaltung, Portfolio-Management oder wie auch immer du das nennen magst oder der Digital Financial Advisor ja schon irgendwie relativ sperrig zu erklären. Und das dann auch noch auf die Hürde zu legen, zu sagen, das machst du jetzt noch gemeinsam als Paar. Ist das eine einfache Story oder du hast gerade gesagt, spitz und eine große gleichzeitig, aber ist es schwierig, das zu erklären?
Definitiv ist das, was wir machen, schwierig zu erklären, gerade für Leute, die ja eigentlich mit dem Thema nicht so viel zu tun haben wollen oder die quasi auch ein bisschen die Lust verloren haben. Das ist auch ein großes Segment, also Leute, die schon getradet haben und ETFs gehandelt haben oder Tagesgeldhopping betrieben haben und langsam sagen, eigentlich suche ich was ein bisschen mehr Arbeit abnimmt und das für mich macht. Aber tatsächlich ist es so, durch diesen klaren Fokus auf das Thema Paare und dass wir quasi für Paare diese einige USPs haben, übrigens Singles können sie auch weiterhin verwenden, aber dadurch, durch diese Positionierung entsteht erstmal das Interesse, sich mit unserer Brand mehr auseinanderzusetzen. Ja, also zu sagen, ah ja, krass, das ist was, das hat niemand anders und das Gespräch hatten wir schon bei uns in der Beziehung, wie kann man eigentlich heutzutage Geld gemeinsam, Vermögen gemeinsam aufbauen und gemeinsam finanzielle Ziele erreichen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, Gemeinschaftsdepots gehen eigentlich nur verheiratet oder haben auch Fallstricke, wenn man sich wieder trennen möchte, Schenkungssteuer-Fallstricke, haben auch keine Klarheit, wem gehört welches Geld. Außerdem ist es ein zusätzliches Produkt, zusätzlich zu den Einzeldepots und Einzeltagesgeldern. Wie dem auch sei, also auf jeden Fall haben wir mit unserer Lösung sozusagen, ich nenne das manchmal so 6 Konten in einer App, ja, also deine einzelnen Konten für Tagesgeld, deine einzelnen Depots für zum langfristig investieren und die gemeinsamen, ja, insgesamt kommen wir dann quasi auf 6. Und das Ganze unterteilt in Ziele, also beliebig viele Ziele. Man kann in der App quasi hunderte Ziele erstellen. Es gibt Paare, die haben dann zum Beispiel 3 gemeinsame Ziele und dann hat jeder von denen noch 5 eigene Ziele.
Also Ziel kann sowas sein wie der nächste Urlaub oder das Haus oder was auch immer, ja. Also das ist dann für dich ein Ziel, ja.
Genau, Auto, Eigenheim, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Notgroschen, das sind so die beliebtesten Ziele. Aber manche haben dann auch für die PlayStation und für die RMS-Tasche oder so ein Ziel. Da kann man beliebig viele von irgendwie anlegen und immer für jedes Ziel entscheiden, ist es ein Paarziel oder ein eigenes Ziel.
Ist das Ganze eigentlich eine Weiterentwicklung von den Robo-Advisern, die wir so vor 8 bis 10 Jahren gesehen haben, also die Warmos dieser Welt und vielleicht sogar ein bisschen das, was die Scalables ganz am Anfang gemacht haben, wobei die immer schon eigentlich Portfolio-Management gemacht haben. Aber eher so die Warmos, ist es das, was die am Anfang nicht auch im Kopf hatten? Die haben ja, glaube ich, auch immer gesagt, du hast bestimmte Ziele, die du erreichen willst. Da waren es, glaube ich, eher immer etwas größere Dinge. Dann hast du auch sagen können, wie risikoaffin bist du oder halt nicht. Und dann hast du ja auch mehr oder weniger eine Anlagestrategie empfohlen bekommen. Ist das sehr ähnlich, was ihr heute tut?
Ja, ich denke, dass der Vergleich schon in Ordnung ist. Also damit kann ich schon leben als Weiterentwicklung davon. Ich sage dann immer, dass also wir versuchen eigentlich wirklich ein Advisor zu sein. Nicht einfach nur eine Anlage, eine Abschlussstrecke für ein ETF-Portfolio, sondern zu sagen, okay, wir fangen schon weiter vorne an und bauen, also empfehlen überhaupt schon Ziele, welche sollte man haben, empfehlen für Ziele Sparraten, um zum Beispiel eine Altersvorsorgelücke zu schließen, helfen auch Menschen, also Paaren und aber auch Individuen, quasi durch Financial Education und durch unsere ganze Kommunikation Hürden zu überwinden, also dieses wirklich ganzheitliche Beratung. Das, was die Robo-Advisor nicht waren, ja, das kann man schon so sagen.
Okay. Und sag mal, wenn du jetzt
aber guckst. Vielleicht noch ein Aspekt. Ja, Robo-Advisor in der Zeit gestartet, als wir noch nicht die Zinswende hatten. Und wir haben jetzt auch ein Zinsprodukt mit dem Versprechen nie wieder Tagesgeldhopping, liegen da aktuell bei über 4% Zinsen. Und unser Anspruch ist eben nicht nur langfristige Geldanlage, was, glaube ich, die Robos im Fokus hatten, sondern kurz-, mittel-, langfristig. Wir haben für alle Ziele Anlagestrategien. Alles, was nicht auf dem Girokonto Platz hat, also alles, was nicht Alltag ist. Wir sind sozusagen die Ergänzung zum Alltagskonto. Das hat auch ein deutlich höheres Asset-Under-Management-Potenzial, weil, wie man weiß, die Deutschen haben 16.000 Euro auf dem Girokonto im Schnitt und ein Weltsparen ist ungleich größer als die ganzen Trading-Apps, was die Assets angeht. Und davon profitieren wir auch, weil wir das auch ganz klar im Fokus haben von kurzfristige Ziele, auch als Eintritt in das Produkt.
Lass uns gleich nochmal über das Thema Tagesrelevanz sprechen und wie du den Trigger setzt, dass die Menschen auch das Richtige machen, also das Geld zu euch schieben und möglicherweise in die richtigen Produkte rein investieren. Aber vorher nochmal die Frage, wenn du gerade davon gesprochen hast, dass du 6 Konten hast für jeden, der die App hat. Da so Tagesgelder hast du gesagt und Depot hast du gesagt und Gemeinschaftskonten. Was seid ihr denn? Also was bist du regulatorisch? Du hast vorhin schon sowas genannt wie Berater und Advisor. Was bist du? Was bist du als Forget Finance? Und wo arbeitet ihr möglicherweise mit Partnern zusammen, die euch ein paar Dinge abnehmen, die du ansonsten möglicherweise selber bräuchtest?
Ja, also regulatorisch sind wir eigentlich ein Softwareunternehmen, das Finanzplanungssoftware anbietet. Wir haben auch eine Lizenz als Finanzanlagenvermittler, also 34F. Das hilft uns quasi für die Glaubwürdigkeit, um mit Partnern im Hintergrund zu arbeiten, dass wir da auch eine gewisse Regulierung erreicht haben. Allerdings arbeiten wir für die Umsetzung unserer Strategien mit einem digitalen Vermögensverwalter zusammen, per API. Ich bei euch im Podcast war letzte Woche, also Evergreen heißen die. Den entwickeln wir dann auch die Anlagestrategien. Also wir haben nochmal deutlich mehr Anlagestrategien bei unserem Produkt als Evergreen selbst auf der Plattform, die quasi auf unsere Wünsche hin entwickelt wurden. Und ja, wir sind im Prinzip eine Brand und ein Interface, was quasi über diese Vermögensverwaltung hinweg Content anbietet, Guidance anbietet, kleine Tools in der App anbietet, wie Forecasten vom Vermögen und bessere Planung, mehr Empfehlungen noch an anderen Levels, die quasi eher mit der Gesamtaufteilung des Vermögens zu tun haben, wofür man nicht reguliert sein muss. Also man, genau.
Und Even, den du ja gerade angesprochen hast von Evergreen, der macht für dich die Produkte, der macht für dich die Anlagestrategien. Aber er ist ja an der Stelle möglicherweise auch gar nicht so derjenige, auf dem dann die Assets als Konto liegen, oder falsch gesagt.
Im Hintergrund ist die Depotbank die BNP Paribas. Da liegen die Assets und verwenden Fonds von Evergreen, von Vanguard, von Amundi und von BNP Asset Management aktuell. Das okay. Können wir noch beliebig erweitern, dann in Zusammenarbeit mit Evergreen. Aktuell sind wir eigentlich sehr zufrieden damit, weil wir alles abdecken, also von kurz bis langfristig und extrem nachhaltig und neutral sozusagen, also maximal diversifiziert.
Okay, verstanden. Also ihr macht das relativ light bisher, also das heißt Depot bei der BNP, das Tagesgeldkonto wahrscheinlich auch bei der BNP, so eine Art Verrechnungskonto. Machst du irgendwas mit dem Girokonto oder lässt du die Leute einfach nur überweisen oder Lastschrift auf das Verrechnungskonto oder machst du irgendwas, da komme ich jetzt so ein bisschen zu meiner Tagesrelevanz, wo ich mir immer die Frage stelle, brauchst du die, damit du nicht in Vergessenheit gerätst? Dass die Leute dich halt hin und wieder sehen, dass sie an dich denken und nicht nur, weil du ihnen Push-Mitteilungen oder E-Mail schickst, was ja ein Weg ist. Aber wie kommst du dahin?
Zur Klarstellung sollte ich erstmal sagen, wir haben kein Tagesgeld, sondern wir haben ein Geldmarktportfolio. Und das ermöglicht KundInnen, also sind institutionelle Geldmarktfonds, normalerweise 3 Millionen Minimum der eine Fonds, 5 Millionen Minimum der andere Fonds. Da haben wir einen Deal, dass man da ab 1 Euro bei uns investieren kann und da kriegt man einfach diese circa über 4% Zinsen aktuell bei uns. Und je nachdem, wie sich die EZB-Zinsen entwickeln, entwickelt sich dieses Geldmarktportfolio, ist extrem sicher, unbegrenzt und insolvenzgeschützt. Ist nur etwas langsamer, weil es eben kein Cash ist. Also es wird halt investiert, ne, über diese Fonds. Genau, das erstmal. Jetzt ging es um die Alltagsrelevanz. Mhm. Also wir haben tatsächlich 70% unserer aktiven, also unserer Investoren, also Kunden, die bei uns Geld haben, öffnen die App jede Woche. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich hohe Relevanz. Wir haben auch mehr als 50% der Assets in diesen kurzfristigen Anlageklassen, also in sowas wie Notgroschen und Urlaub, wo dann auch Geld nicht nur rein, sondern auch ausgezahlt wird, wo man sich eben schön strukturieren kann in Ziele und Kunden wissen, das Geld ist nicht sofort da. Das ist auch ein Vorteil, also man kann es nicht sofort ausgeben. Man zahlt bei uns ein auf verschiedene Art und Weisen. Man kann einzahlen per Lastschrift, sowohl Sparpläne, monatliche Sparpläne als auch einmalige Summen und man kann einzahlen per Überweisung. Und sogar Dritte können einzahlen per Überweisung. Wir sagen die Oma, der Onkel, die Patentante. Ich habe zum Beispiel jetzt für mein Kind, was seit ein paar Monaten auf der Welt ist, einen Kindertopf. Da kann jetzt auch mein Vater direkt was einzahlen per Überweisung. Und zwar mit einem Verwendungszweck landet es dann auch direkt in dem Ziel und wird investiert. Und das ist auch ein cooles Feature, was man so von Trading-Apps nicht kennt, dass man da Dritte mitsparen lassen kann und vor allem auch für ein ganz gewisses Ziel. Finde unsere Gewerbe ziemlich cool.
Verstanden. Also und die Produkte, die du hast, hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet, eher noch allgemeiner, aber ich habe mal bei euch geguckt. Also das heißt, Dynamic Cash heißt ein Produkt. Das ist, glaube ich, das, was du wahrscheinlich gerade mit dem Geldmarktfonds bezeichnet hast. Dann hast du Impact, World und Flex. Magst du ein bisschen sagen, was das ist, also wo die Unterscheidung ist zwischen den jeweiligen Produkten?
Ja, also genau, Dynamic Cash ist unsere Tagesgeldalternative. Habe ich gerade eben ja schon erzählt. Flex ist unsere Festgeldalternative. Das ist ein Portfolio mit Fonds, die risikogemanagt werden. Das heißt, die sind nicht passiv, sondern da wird quasi die Aktien- und Anleihenquote jeden Tag an den aktuellen Markt angepasst. Und zwar regelbasiert, also nicht von Menschen. Da geht es darum, quasi den Drawdown, also den maximalen Verlust zu reduzieren und in Aufwärtsphasen trotzdem den Gewinn mitzunehmen. Hat jetzt auch in den letzten, ich habe heute haben wir aktuelle Renditezahlen veröffentlicht auf LinkedIn und unserem Newsletter, hat auch alle Festgelder geschlagen in den letzten 18 Monaten. Mhm. Da geht es um mittelfristige Ziele. Aber was ja so ein echt schwieriges Feld ist quasi bei der Geldanlage, wie lege ich mittelfristig Geld an? Lasse ich es auf ein Tagesgeld? Schließe ich ständig neue Festgelder ab? Gehe ich in ein Portfolio mit den niedrigen Aktienquoten? Und unser Flex-Portfolio ist eigentlich die Antwort darauf, weil es eben variable Aktien- und Anleihenquoten hat und automatisch gesteuert wird.
Mhm. Und das machen im Hintergrund dann die Kollegen von Evergreen für euch, ja?
Genau, also die Fonds sind da auch von Evergreen, kommt diese ganze Anlagelogik kommt aus dem institutionellen Bereich, ist damit zugänglich bei uns. Und genau, dann die World- und Impact-Portfolios, die sind eigentlich vor allem langfristig gedacht, also für Altersvorsorge. Also langfristig kann auch in niedrigen Aktienquoten von 40-60% kann auch schon ab 5 Jahren sein, aber also wenn man dann in die hohen Aktienquoten geht, 80 oder 100%, sollte es mindestens 10 Jahre der Anlagehorizont sein. Und World ist quasi unser Angebot für Leute, die sagen, ich möchte einfach global investiert sein, Renditen ähnlich dem MSCI World haben und bei uns mit dem Vorteil noch breiter diversifiziert. Also da ist noch ein bisschen Emerging Markets dabei. Ich weiß nicht, wie tief wir gehen sollen, also wie nerdig die Audience ist.
Alles gut, vielleicht ist es interessant, einfach zu sagen, welche Strategien es bei euch gibt und kannst du mit ihr was dazu sagen? Ihr verdient ja Geld. Also ihr wollt ja Geld damit verdienen, nicht, dass ihr für die Software Geld bekommt, sondern du wirst ja wahrscheinlich auch an Assets under Management, beziehungsweise an dem Anlagevolumen und möglicherweise auch an einem Trade Geld verdienen. Aber sag mal ganz kurz, also was ist euer Preismodell gegenüber dem Kunden und möglicherweise auch so ein bisschen so, wie du sie unterscheidest, also wie du die Produkte unterscheidest auch im Pricing?
Ja, okay. Ich schließe noch ganz kurz das ab mit den Strategien. Also ja. World ist quasi unser Brot- und Butter-Portfolio, wo ich immer gesagt habe, okay, ich will das Portfolio bauen. Wenn man wochenlang oder monatelang recherchieren würde, wo würde man da rauskommen? Also beim wissenschaftlichen Portfolio. Das ist einfach World für uns. Also es sind Vanguard-Indexfonds, die extrem günstig sind, irgendwie unter 0,2% kosten. Da sind Faktorprämien, Small Cap dabei, also über die Chance auf Überrendite, das Emerging Markets dabei mit nach Marktkapitalisierung, aber es wird einmal jährlich rebalanced, nicht öfter. Also das ist das maximal diversifizierte, renditeorientierte Portfolio. Mhm. Und Impact ist quasi die Antwort auf, ich will gut diversifiziert investiert sein, aber besonders nachhaltig. Kein Greenwashing. Also nicht einfach nur von der Ratingagentur, sondern ich möchte, dass da wirklich sehr bewusst im Einklang mit den Pariser Klimazielen Unternehmen ausgewählt werden, die nachweislich die zu den Klimazielen beitragen und einen niedrigen CO2-Footprint haben. So, das sind unsere Strategien. Mhm. Und wir verdienen eine transparente Servicegebühr von 0,59%. Also man kann quasi kostenlos das Konto eröffnen und dann zahlt man vierteljährlich anteilig diese 0,59% auf die Anlagesumme. Das heißt, in allen Strategien. Mhm. Der Vorteil für den Kunden ist, der Kunde weiß, wir sind auf seiner Seite. Wir verdienen nur dann Geld, wenn der Kunde bei uns langfristig Vermögen aufbaut und mehr einzahlt und happy ist mit unserer Performance. Wir verdienen nichts an Trades. Und
aber du hast aber auch kein Pricing auf der Performance, oder?
Nee. Ich habe kein Performance.
Also das wäre ja sozusagen nochmal so, wenn du wirklich sagst, okay, ich gehe mit dir ins Risiko oder was auch immer, sondern du sagst einfach, okay, ganz egal, wie dein Portfolio läuft, 0,59 genau. ist dein Preis. Und ansonsten kriegst du nichts, also die 0,59 auf die Assets under Management und die sind einfach egal, bei welchem Produkt, ja?
Genau, also bei den Evergreen-Fonds, also ein Teil von diesen 0,59 geht an Evergreen für die Vermögensverwaltung, also weil wir eben nicht den ganzen Stack selber machen. Bei den Evergreen-Fonds, die wir auch mit anbieten, da gehen quasi die kompletten 0,59 zu uns. Das heißt, weil im Prinzip da wir nicht die Vermögensverwaltung bezahlen müssen, die
Fonds. Also bei den anderen, bei den Nicht-Evergreen-Fonds, also bei den Vanguards dieser Welt und so weiter, ja? Okay,
verstanden. Genau, da verstanden. Gibt es das ja nicht.
Okay.
Genau, und das wollte ich also nur nochmal betonen, also wir glauben, das versuchen wir auch unseren KundInnen zu kommunizieren, dass es ungemein wichtig ist, dass eigentlich der Provider, dem man sein Geld anvertraut und vor allem von dem man sich beraten lässt, nicht über Trading Geld verdient und über Transaktionen oder Payment for Order Flow oder so. Und dann eigentlich den Anreiz hat, in der App einem riskante Assets wie Krypto zu verkaufen oder zu After-Hour-Trading, wo die Spreads höher sind, zu verleiten oder überhaupt generell zu viel hin und her. Ja, also durch, das sind die täglichen Charts, also allein diese psychologischen Sachen, dass wenn man in eine Trading-App kommt, dann die Tagescharts vorausgewählt sind. Und unsere App ist darauf designed, eben Versprechen, du kannst deine Finanzen vergessen, und deswegen musst du uns auch eine Pauschalgebühr bezahlen, die extrem niedrig ist übrigens, also wenn man das mal vergleicht mit allem, was früher bei Sparkasse oder privaten Vermögensverwaltern gab, das ging, da kam aber 1,5-2% raus oder auch teilweise mehr. Das ist jetzt quasi nur noch ein Bruchteil davon und die Leistung ist eigentlich viel besser, weil man viel flexibler selber steuern kann und viel mehr Features hat. Und
gut, ich meine, es ist ja mal eine Frage von Performance, ne? Also wenn eure Fonds halt in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, momentan ist es ja so, dass einfach alles ganz gut nach oben geht und wenn du halt eine 7-8-9% hast, dann sind natürlich 0,59 irgendwie völlig okay. Deshalb kann ich gut nachvollziehen. Das ist natürlich immer eine Frage, deshalb fragte ich vorhin nach, wirst du halt auch an der Performance gemessen oder ist dein Pricing auch von der Performance abhängig? Aber wenn der Markt mal wieder runtergeht, ist natürlich irgendwie, zahlst halt irgendwie schon ein bisschen mehr als bei den ETFs oder sowas, ne?
Ja, das Problem bei den performancebasierten Pricing-Strukturen, das klingt erstmal psychologisch cool, haben wir auch drüber nachgedacht. Aber die sind ja dann so strukturiert, dass du in den Aufwärtsphasen übermäßig viel verdienen musst als Anbieter. Und meistens unterm Strich bei all diesen, es gibt ja auch Fonds, die Performance-Fees haben, die AnlegerInnen mehr zahlen, als wenn sie einfach nur flat bezahlen. Es gibt dann zum Beispiel diese 10% Performance-Fees oder sowas. Und ja, also ich meine, unsere KundInnen, also wir haben eigentlich bisher nie das Feedback bekommen, dass es zu teuer ist. Also sondern dass die Gesamtdienstleistung von, man zahlt keine Transaktionsgebühren, man hat diese App-Features und man hat gute Renditen, also zum Beispiel jetzt seit Januar 2023 bis zu 34% Rendite im höchsten Portfolio, also im Impact-Portfolio. Dass es sich lohnt letzten Endes und vor allem man spart sich einfach dieses Warten und Nichtstun und Geld auf dem Girokonto lassen und so. Da ist ja eigentlich die Rendite.
Wobei die letzten 3 Jahre ja auch echt ganz okay waren, ne? Also jetzt natürlich nochmal mit den Zinsen hinzukommt, aber ansonsten war der Markt ja irgendwie jetzt auch nicht unbedingt ein böser Markt, sondern war ja irgendwie eher ganz okay, ne?
Nee, das ist klar. Also wir sagen ja auch nicht, Forget Finance ist der Anbieter, mit dem man mehr Rendite macht. Sondern wir sagen, wir sind der Anbieter, mit dem man im Prinzip so aufgestellt ist, als würde man sich richtig krass mit dem Thema auseinandersetzen. Als wäre man wirklich so ein
total Weil du die Experten im Hintergrund hast, ihr die seid und du einfach deine Partner im Hintergrund hast, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und das Richtige für dich auswählen, ne?
Genau, also wir sind die Experten für, wie plane ich mein Finanzleben, wie viel sollte ich kurzfristig zur Verfügung haben für mein Notgroschen, wie viel brauche ich für die Altersvorsorge, welche Strategien haben wir überhaupt im Angebot und welche machen überhaupt keinen Sinn. Und die ganze Education geht auch viel um Psychologie, also ich habe was geerbt, gehe ich jetzt damit auf einmal rein oder stückchenweise. Market Timing, also man weiß einfach, dass PrivatanlegerInnen, selbst welche, die sich informiert haben über YouTube und Co., trotzdem prozyklisch handeln, also in Aufschwungphasen mehr investieren, in Abschwungphasen weniger, Sparraten anpassen. Und die ganze App und auch das, was wir drumherum kommunizieren, ist eben dafür designt, diese falschen Verhaltensweisen, die viel mehr Rendite kosten als unsere kleine Gebühr, dass man die vermeidet. Deswegen ist unser Versprechen eigentlich schon, wir sind uns ziemlich sicher, 90% der Menschen werden mit Forget Finance an der Seite mehr Vermögen aufbauen als ohne. Und ja, selbst ich finde eigentlich mittlerweile, obwohl ich habe ja die Portfolios mit entwickeln dürfen mit Evergreen. Ich könnte das auch selber bei einer Trading-App machen, aber zielbasiert sein Vermögen aufzubauen und zu unterteilen, das motiviert auch mich mehr. Ich habe im Prinzip mein ganzes Geld mittlerweile bei uns investiert und zahle selber dieselbe Gebühr wie unsere Kunden.
Ja, also. Ja, wäre ja auch komisch, wenn du es nicht tun würdest. Also das Eat Your Own Dog Food solltest du ja wirklich auch, auch erfüllen. Ja. Ne? Keine Frage. Sag mal, hast du Lust, bevor wir auch mal so ein bisschen darüber sprechen, wer an euch glaubt und möglicherweise auch, wer eure Kunden typischerweise sind, also Paare und Millennials, hast du ja eigentlich schon gesagt, aber möglicherweise wie viele, ein kurzes Spiel zu spielen und ein paar Fragen zu beantworten?
Alles klar, ja.
Pass auf, eine ganz einfache Frage. Du musst einfach mal nur mit einem Begriff antworten. Hund oder Katze?
Hund.
Cash oder Karte?
Karte.
Angestellter oder Entrepreneur?
Entrepreneur.
Konzern oder Startup?
Startup.
Planen oder machen?
Machen, tatsächlich komplett mein Ding.
Slack oder Jira?
Auf gar keinen Fall Jira. Slack und Linear.
BaFin oder SCC?
BaFin.
EZB oder FED?
Fällt mir schwierig, EZB.
Hufeld oder Branson?
Branson.
Lindner oder Scholz?
Muss ich auch schon sagen, Lindner. Aktienrente finde ich schon spannend.
Altmaier oder Depot. Altmaier oder Habeck?
Habeck.
Giro oder Debit?
Debit. Debit. Wobei es echt schwierig ist mit manchmal, aber ja, Debit.
Debit oder Credit?
Debit.
Bar bezahlen beim Kreditkartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
Nächstes Taxi nehmen.
iOS oder Android?
iOS.
SMS oder WhatsApp?
WhatsApp.
Apple Pay oder Karte?
Apple Pay. PayPal. Obwohl ich mittlerweile weiß, dass es teurer ist im Hintergrund, ja.
PayPal oder Überweisung?
PayPal.
Sparen oder anlegen?
Anlegen.
ETF oder aktiv?
ETF.
Fonds oder Aktie?
Fonds.
Aktien oder Krypto?
Aktien.
Bitcoin oder Altcoin?
Bitcoin.
Kunst oder NFT?
Kunst.
HODL oder Zocken?
Ein bisschen Zocken, hauptsächlich HODL.
VC oder Kredit?
VC.
Berlin oder London?
Berlin.
Europa oder USA?
Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Neobank.
Filiale oder Web?
Web.
Direct Broker oder Neo Broker?
Neo Broker.
Robo oder Selbstentscheider?
Ja, Robo.
Vergleich oder Berater?
Berater.
Scalable oder Trade?
Ich bin bei Trade mit meinen kleinen 10%
Aktienpositionen. Mit deinem Rest. Ja. Thelen oder Klöckner?
Klöckner.
Revolut oder N26?
Revolut.
N26 oder Tomorrow?
Tomorrow.
Rad oder Auto?
Boah, ich bringe mich hier in Erklärungsschwierigkeiten. Ne? Es wird Rad oder Auto? Fahrrad, ja klar. Rad.
Rad oder Bahn?
Ja, kommt auf die Strecke an, ne? Aber Rad meistens.
Vorne links oder hinten rechts?
Vorne links.
Tesla oder VW?
VW.
Handelsblatt oder FT?
Handelsblatt.
Gar kein Geld oder strategischer Investor?
Oh, das entweder oder verstehe ich nicht ganz. Strategischer Investor?
Ja.
Bei Rot oder Gelb? Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, ja, Funding. Ja, strategischer Investor, klar.
Bei Rot oder Gelb?
Gelb.
Rot oder Grün?
Grün.
Schwarz oder Rot?
Ach, jetzt sind wir bei Politik. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Hat aber trotzdem gestimmt, was ich gesagt habe. Wo waren wir jetzt? Schwarz oder was?
Schwarz oder Rot?
Schwarz oder Rot? Das ist schwierig. Keins von beiden.
Buy Now, Pay Later oder Kreditkarte?
Buy Now, Pay Later.
Wein oder Bier?
Bier.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Hafer oder Kuh?
Kuh. Wieder.
Papier oder iPad?
Das wird aber jetzt ganz schön lang, ne?
Papier oder iPad?
Papier.
E-Mail oder SMS?
E-Mail.
Text oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Office oder Google?
Office
also oder Microsoft Google? Office oder Google?
Google.
Insta oder Facebook?
Insta.
Insta oder TikTok?
Insta.
Google oder Apple?
Apple.
Ja. War's schon. Wie viele Fragen
waren es? Viel zu besprechen wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, 100.
64.
Das hast du, jetzt kannst du das, meine ganzen politischen Meinungen rauskristallisieren.
Immer, ich habe nichts Politisches gefragt. Das habe ich mal irgendwann geklaut bei dem Jochen Wegner beim Alles Gesagt Podcast. Weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast von Zeit Online.
Ja, genau, den liebe ich, der ist sehr gut.
Genau, und Jochen macht das ja noch viel, viel gemeiner, weil er ja auch solche ganz, ganz gemeinen Fragen stellt wie Putin oder Trump und sowas, ne? Also das ist ja dann, das ist ja ganz hart.
Man muss ja, und man darf nur dreimal Joker, ne?
Nee, 10%, glaube ich.
Ich hätte mal noch ein paar Joker ziehen müssen, ja, genau.
Ich glaube, 10% darf man, ja, genau. Ich habe ihn auch vorher gefragt, den Jochen, ob ich das machen darf, also ob ich das klauen darf. Also er hatte nichts dagegen, also alles gut. Hund oder Katze oder das Entweder-Oder-Spiel, genau. Aber lass mal ein bisschen darüber sprechen, wo ihr noch hin wollt. Also du hast ja beschrieben, wo ihr herkommt, wo ihr momentan seid und hast gesagt, ganz am Anfang, glaube ich, das macht ihr momentan und das bedeutet ja auch, dass ihr immer noch irgendwie wahrscheinlich noch mehr machen wollt. Und wo wollt ihr hin? Also geht es in Richtung noch mehr Anlageprodukte, weitere Assetklassen, die Value Chain zu verlängern, also keine Ahnung, selber noch irgendwelche Lizenzen zu beantragen? Was habt ihr momentan in der Pipe?
Ja, also letzten Endes der ganze Bereich Sparen und Investieren ist schon riesengroß und den wollen wir auf jeden Fall, also den bearbeiten wir schon sehr gut. Unsere Kunden baut schon recht, also überdurchschnittlich viel Vermögen auf, aber das heißt, da werden wir noch ein bisschen zu tun haben, wirklich zu schaffen, dass die App und alles, was wir drumherum machen, wirklich das Versprechen einhält, Leute, die unsere Kunden sind, machen das Richtige. Das ist ja die Mission, das Richtige tun mit dem Geld und zwar lebenslang und ganzheitlich. Und als nächstes können wir uns vorstellen, dann im Bereich Vorsorge noch weiter zu sehen. Also da geht es dann auch um, was sind die essentiellen Risiken, die abgesichert werden müssen, BU,
Versicherungen oder?
Also Versicherungen, genau, da mit Partnern zu sagen, okay, wir haben da auch schon mit der TU in München, mit dem Digital Finance Lehrstuhl ein paar Experimente und Masterarbeiten zu dem Thema gemacht, einen Finance Health Score zu entwickeln. Also einen ganzheitlichen Score, wo es darum geht, nicht nur hat man, also das, was wir jetzt machen, also hat man, ist man für Notfälle ausgestattet, hat man seine Altersvorsorge im Griff und erreicht man seine Ziele. Das ist der ganze Bereich Saving und Planning, sondern auch der Bereich Vorsorge. So ist man gegen Risiken abgesichert und hat man keine Kredite oder schafft man seine Kredite abzubezahlen. Das ist sozusagen sind die vier Dimensionen von Financial Health. Und diese vier Dimensionen wollen wir Individuen und jetzt auch eben Paaren ermöglichen, für sich einen perfekten Score zu erreichen, zu ihren persönlichen Möglichkeiten. Mhm. Und es gibt natürlich also auch Neobanking für Paare wäre extrem spannend. Schauen wir uns auch gerade schon an, ob man da quasi in den Bereich Spending reingeht, als dann vor allem mit der Nische als Paar, weil da ist auch noch wirklich eine Lücke, da gibt es keine Lösungen.
Ich glaube, die Tomorrow haben immerhin, glaube ich, ein Gemeinschaftskonto, was du, glaube ich, eröffnen kannst, ne?
Genau, die haben so was, Together nennen die das. Ist kein echtes Gemeinschaftskonto, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist ein Vollmachtsprinzip.
Ich weiß nicht genau, jedenfalls weiß ich aber, also bei mir aus der Familie hat jemand ein Tomorrow-Konto und da weiß ich, dass ich jedenfalls auch Zugriff darauf haben könnte. Also, dass du immerhin, weil das war ja früher, war das ja einfach her. Mittlerweile mit Device-Binding ist es ja immer schwieriger, auch mal ein Konto zu teilen. Weißt du, früher hast du einfach ein Konto eröffnet, so okay, Gemeinschaftskonto, weil dann nehmen die gleichen Login-Daten. Es wird ja durch Device-Binding alles mal ein bisschen komplizierter. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut gelöst bei dem, wie hast du es genannt?
Together. Stimmt.
Bei dem Together Tomorrow-Konto.
Das ist schon gut gemacht, auf jeden Fall. Also da merkt man auch, dass sozusagen dieser Use Case als Paar zusammen Alltagsausgaben, dass der irgendwie nochmal Liebe bekommen hat, sozusagen. Also dass dafür auch was in der User Experience entwickelt wurde. Das schauen wir uns an, da muss man aber gucken, ob in dem Bereich überhaupt Zahlungsbereitschaft da ist. Also dass KundInnen sagen, also ob dieser ganze Bereich Neobanking, Banking nicht so schon zur Commodity geworden ist, dass es einfach als Brand sich nicht lohnt, da was anzubieten, weil dann im Zweifel doch das kostenlose Angebot einfach genommen wird. Aber da, genau, deswegen, also Saving, Investing, Vorsorgeprodukte ganzheitlich und dann eben auch von Deutschland ausgehend können wir europaweit agieren und expandieren in andere Märkte und in andere Altersstufen. Also jetzt die Kernzielgruppe halt vor allem 25 bis 40. Und wir merken eben, das ist etwas überraschend, wie viele von unseren KundInnen ihre Eltern zu uns schicken. Mhm. Also da sieht man dann ganze Nachnamen, Familienclans,
die bei uns kommen. Brauchst du dann andere Ziele? Also muss die App dann ein bisschen angepasst werden, wenn du in andere Zielgruppen reingehst? Oder sind die Ziele eigentlich egal? Und du richtest das ein bisschen nach dem Alter, wenn du ein Onboarding der Kunden machst, aus?
Ja, also man kann da einfach noch ein paar mehr Features, also Thema Ablaufmanagement, also dann geht es gar nicht so sehr um Sparplan, sondern vielleicht irgendwann Auszahlplan. Also wie wird das Risiko reduziert im Laufe der Zeit, wie wird dann monatlich ausgezahlt und dass man in der Vermögensprognose dann auch sieht, wie lange hält das Geld denn in verschiedenen Szenarien. Also da das hat genau unsere Ambition für bestimmte Use Cases, nicht nur die Anlageprodukte zu haben, weil die Anlageprodukte, die gibt's ja schon. Also es gibt ja super Anlageprodukte. Das Problem ist eher das Matching von Kunde zu dem richtigen Produkt und dem richtigen Verhalten des Kunden, der Kundin zu dem Anlageprodukt. Das heißt, also, da wäre vielleicht zum Beispiel Immobilien kann man auch, sorry.
Wie sag du?
Immobilien. Also ein Riesenfeld für uns ist natürlich das Thema Eigenheim. Also wir wissen, dass ein Großteil, also immer noch über 50% der Menschen von Eigenheim träumt. Mhm. Und das sind eben die verschiedenen Phasen. Eigenkapital ansparen, dann planen, also ansparen langfristig, dann vielleicht noch mehr mit mehr Risiko, mit Aktien, dann irgendwann, es soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit unsere Tagesgeldalternative und dann irgendwann Finanzierung und da wirklich eine Journey zu bauen, das haben wir auch in unserer Roadmap, finde ich extrem spannend, weil das, da haben die Menschen einfach viele Fragen und es gibt wenig klare Antworten.
Ich dachte gerade noch an eins, als du das Wort Versicherung sagtest und du über das Thema Vorsorge beziehungsweise halt auch so Risikoabsicherung und sowas nachgedacht hast, wo ich immer noch ein totales, ich sag mal, Leistungsgap oder Angebotsgap sehe, dass viele Menschen Lebensversicherungen abschließen. Also die Frage warum, aber haben halt viele Leute. Und dann gibt es mal diesen Auszahlungszeitpunkt und dann liegt da plötzlich ganz viel Geld. Und die wenigsten denken darüber nach, wie du es danach wieder investierst. Also das ist natürlich auch möglicherweise so ein Case, wo du sagst, okay, jetzt investierst du das möglicherweise nochmal in ein Topf rein, der aber dann vielleicht dann auch, wie du es gerade beschrieben hast, weil du ja dann möglicherweise bei einer Auszahlung oder einer Lebensversicherung, wenn es denn nicht irgendwie der schlimme Schadensfall ist, sondern halt die Kapitallebensversicherung ist, dass du dann hast ja möglicherweise schon ein Alter erreicht, wo du vielleicht das Geld noch nicht genau komplett brauchst, aber trotzdem kannst du es noch in Teilen anlegen. Ne? Das ist ja möglicherweise auch wieder so ein weiterer Pott, so ein weiteres Ziel, wo du dann irgendwie auch so eine Art Auszahlung starten kannst. Ne?
Ja, und tatsächlich, was bei uns auch einzigartig ist, wir bieten Menschen auch an, mit uns persönlich beraten, also sich zu beraten über die Planung der Ziele, also nicht die Anlagestrategie, weil das ist ja regulatorisch eben Geeignetheitsprüfung, Risikoanalyse von dem konkreten Ziel, das macht die App mit unserem Partner im Hintergrund, sondern wenn es dann darum geht, wie teile ich mein Vermögen auf und so Financial Education, sobald man bei uns mehr als 100.000 Euro investiert hat, darf man mit uns auch regelmäßig sprechen und sich dazu austauschen und das sind dann eben oft, wie du sagst, die Eltern, die die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben oder wo man erbt ja ziemlich alt, also viele erben ja mit 50, 60 und dann geht es dann auch oft um 200.000, 300.000 Euro und da ist dann so App-only halt nicht das Prinzip. Die Leute, auch diese Zielgruppe möchte eigentlich mittlerweile auf dem Smartphone investieren, aber ist für uns ein extremer also Treiber, dass Menschen dann Kunden mit uns sprechen dürfen und dann es nochmal durchsprechen. Und dann geht es dann eben genauso Fragen, naja, will man eigentlich das Geld, ich sag mal, schon, legt man es eigentlich für die nächste Generation an oder legt man es für sich selbst an? Und ist man, wenn man bereit ist, für sich selbst anzulegen, kann man damit umgehen, dass es schwankt, weil das ist ja eigentlich die überlegene Strategie, angelegt zu bleiben, aber es schwankt in der ganzen Zeit und man muss so mit rechnen, mit der Angst rechnen, dass es vielleicht nicht reicht. Kommt dann eben darauf an, wie viel Puffer hat man und so. Sowas besprechen wir dann persönlich.
Wie viele Kunden hast du denn? Also wie viele sind bisher in den 3 Jahren zu euch gekommen?
Ja, aktuell sprechen wir noch nicht über absolute Zahlen, aber wir haben unsere Assets verzehnfacht im letzten Jahr, sind jetzt bei 8-stelligen Assets. Und haben die Ambition, sie jetzt im nächsten Jahr wieder zu verzehnfachen und sind da auch ganz gut auf dem Weg.
Also 8-stellig heißt irgendwo zwischen 10 und 99 Millionen, richtig?
Genau.
Also ich muss ja gerade ganz kurz 8-stellig mal eben ganz kurz, damit die Menschen auch so nicht selber rechnen müssen, wollte ich gerade ganz kurz, okay, verstanden. Ja. Wenn du darüber sprichst, dass du sagst momentan nichts zu Kundenzahlen, aber vielleicht sagst du was zu euren Investoren, also wer glaubt an, also du ermöglichst ja Menschen, dass sie investieren, aber wer hat in euch investiert und wer glaubt an euch und wie sieht es aus mit weiterem Funding? Momentan ist ja so ein bisschen Fintech wieder aus dem totalen Tief, glaube ich, raus. Du siehst relativ viele Runden wieder. Gibt es gerade Momentum auch für euch? Also guckt ihr auch nach Geld oder seid ihr mit der 8-stelligen AOM schon so weit, dass ihr eigentlich momentan gar kein Funding mehr braucht?
Also wir haben eine große Runde gemacht. Also wir haben insgesamt 4,2 Millionen Funding und die Seed-Runde 3,5 Millionen war im Januar 2022. Mhm. Ja, ich denke schon, genau. Also schon über zwei Jahre her. Und in unserer allerersten Seed-Runde, Pre-Seed-Runde, da hatten einige Angels investiert, unter anderem die Gründer von Interhyp, Markus Wolstorff und Robert Haselsteiner, die ja auch hinter Finanztipp stecken. Der Gründer von Cordel Consors, Rainer Mauch, Gründer von Personio, Hanno Renner und noch einige weitere. Und in der Seed-Runde sind dann eben VCs dazugekommen, also B2Venture hier aus Berlin und Zürich, die zum Beispiel
aber die hat Rainer doch einfach mit reingeholt, das war sein Vehikel.
Wie bitte?
Das hat Rainer doch einfach mit reingeholt, das ist doch sein Vehikel. Rainer Mauch ist doch bei B2Ventures.
Ja, also wir hatten zeitgleich mit B2Ventures, also wir sind anders, ja,
alles ist eigentlich andersrum. Aber das ist eigentlich immer schön, wenn dann einfach schon jemand, der da ist, der auch noch LP da ist, dann einfach sozusagen schon bei euch Business Angel ist, dann ist es ja noch leichter.
Ja, das war sogar andersrum. Wir hatten erst Kontakt mit B2Venture, weil die hatten, also wir hatten einige VCs, die schon in der Pre-Seed auch gerne hätten investieren wollen. Als sie gehört haben, Jurik und ich wollen da was machen im Investing-Space. Und die haben uns, haben wir gesagt, wir machen noch keinen VC, und dann haben die unseren Rainer quasi vermittelt.
Okay, wunderbar. Ja, bei ihm, es passt ja bei ihm auch wie Arsch auf einmal, das Thema.
Genau, voll. Er ist auch ein cooler Typ, der auch sehr supported hat, total, wie wir dann die VC-Runde angegangen sind. Ich wusste jetzt nicht, dass du ihn kennst. Ja, cool. Und genau, B2Venture steckt halt zum Beispiel hinter SumUp und Raisin also haben da Fintech-Expertise. Und der zweite VC-Fonds, der bei uns investiert hatte, war UVC aus München. Das ist eigentlich vor allem Deep Tech.
Ja, Benjamin, ne? Stimmt. Ja, Benjamin, ja, habe ich also gefragt nach euch damals. Benjamin Erhard und ein anderer Mensch. Ja, genau.
Ah, lustig, okay, das war die Idee. Genau, und dann haben wir noch ein paar Micro-VCs. Also hier Zeitgeist, die viel in Fintech investieren, und TA Ventures, die in vielen Fintechs europaweit drin sind. Genau, auf jeden Fall sind wir extrem zufrieden mit der Expertise, die wir da an Bord haben. Und wir sind sehr lean unterwegs mit unserem Team. Also Jurik und ich sind beide auch sehr hands-on, und was Coden und Design angeht. Deswegen haben wir einen sehr langen Runway mit dem Funding geschafft durch diese Krise. Und jetzt merken wir mit unserer Positionierung auf Paare, dass ein sehr starkes VC-Interesse wieder kommt. Auch wie du sagst, jetzt in diesem Aufschwung, der jetzt wieder auch, Funding-Aufschwung, der auch im Fintech wieder stattfindet, sehen wir auch. Und dass auch die VC-Welt wahrnimmt, dass wir da an quasi einer besonderen Lücke arbeiten, für die, also und eine Zielgruppe auf eine emotionale Art und Weise ansprechen und dann eben durch das Produkt eigentlich in so ein komplexes Produkt wie Vermögensverwaltung oder Geldanlage reinbringen.
Nur mal ganz kurz nochmal hochgerechnet, wenn ihr achtstelligen AUM habt und 0,59 nimmt, seid ihr wenn du bei 50 Millionen nimmst, bist du ja irgendwie so bei 250.000 yearly Revenue ungefähr wahrscheinlich, ne? Irgendwas in der Kante.
Bisher. Hast du gut gerechnet, ja. Also
ja, so würde man das ist rechnen, ja einfach nur. Ich musste ja nur einmal 80 Millionen und so weiter. Aber okay, nur verstanden. Also das heißt, also Funding ist aber auch noch nötig, also damit einfach unsere Hörer so wissen, in welchen Relationen ihr seid. Also man achtstellig klingt ja erstmal hoch, dann nimmst du 0,59 und dann weiß man dann irgendwann, wo es rauskommt. Also wie viel du ungefähr auch brauchst. Also du musst einfach auch noch echt skalieren. Was muss denn passieren? Also wie...
Genau. Vielleicht dazu noch gesagt, also genau. Das Asset Under Management Game ist halt man baut halt Vertrauen über die Zeit auf. Und das merken wir auch. Also Kunden zahlen am Anfang vielleicht mal 100 Euro ein oder 1000 Euro und probieren mal aus. Ne? Und dann teilweise nach ein paar Monaten kommt dann der dicke Batzen, wo dann umgeschichtet wird von anderen Kunden. Deswegen ist das ein Game, was sich irgendwie über die Jahre, also wo du wirklich mit den Kunden mitwächst und einen sehr niedrigen Churn hast, dann hinten raus es immer interessanter wird. Das sieht man ja auch bei so Playern wie Weltsparen, die dann irgendwann plötzlich explodieren, wenn sie dann irgendwie eine Kundenbasis haben. Jetzt nochmal, was war nochmal deine Frage?
Das ist ein typisches Asset-Manager-Game. Also ich meine, ich bin ja mittlerweile auch Teil eines Asset-Managers. Also du baust einfach über Jahrzehnte mehr oder weniger Trust auf, und NNA ist die eine Kerngröße, aber AUM, also NNA, Net New Assets, das ist ja das, wo du wahrscheinlich dich noch viel mehr dran misst. Aber die Assets under Management sind natürlich, gerade wenn du dann halt auch Vertrauen hast, auch einigermaßen Performance bewiesen hast, sind das natürlich die viel größeren Räder, die du drehst, ne? Und keine Frage, also weil die einfach ja ähnlich wie im Versicherungsgeschäft relativ sticky sind, ne? Wenn du deinen Job ansatzweise gut machst. Na, meine Frage war gerade, was muss passieren, dass du halt genau das, was wir gerade nicht beschrieben haben, dass das Rad immer größer wird und dass die AOMs wachsen und dass du, ich weiß ja, irgendwann halt auch den VCs auch einen Return liefern kannst. Also was muss passieren? Musst du die Marke aufbauen? Glaubst du, brauchst du noch andere Partner? Sind es andere Produkte? Also dass du wirklich nochmal at scale das Ganze aufgebaut bekommst?
Ja, also es ist halt dieses, zum einen jetzt in der Anfangsphase, das tägliche Testen von Kundenakquise-Strategien, sowohl über unsere bestehenden Kunden, über Referral-Programme, die bei uns auch schon 20% der Neukunden ausmachen aktuell. Je nachdem, wie viel wir auch natürlich in Performance ausgeben und auch im Performance-Marketing und mit Influencern und Co. halt Wege finden, wo man halt effizient spendet und beweist, dass man Kunden eben mit gesunden Unit Economics auch wieder refinanziert bekommt. Also wo man nicht irgendwie viele Jahre braucht, sondern eben irgendwas zwischen 1 und 3 Jahren irgendwie den Umsatz.
Aber es ist ein reines B2C-Game, ne? Also du gehst nicht irgendwie noch über Multiplikatoren, das hast zwar gerade gesagt Influencer, aber das würde ich jetzt mal nicht als Multiplikatoren bezeichnen. Du gehst nicht nur mal irgendwie über andere Businesspartner, dass du irgendwo Huckepack gehst und dich irgendjemand mitnimmt, sondern du machst ein B2C-Game, ne?
Genau, ab 100% B2C als eigene Marke, auch als die Marke. Also wir wollen ja die Marke sein, die dafür steht, dass man uns an das, also dass wir auf der Seite sind. Ne? Und das, die Brand ist ja bewusst so ein bisschen provokativ gewählt mit Forget Finance und dass wir die Story erzählen, das könnt ihr euch, auf uns könnt ihr euch auch verlassen. Deswegen mit dieser Brand. Natürlich sind wir auch offen gegenüber Affiliate-Partnern und also Upselling-Kanälen. Also wenn jetzt ein Makler sagt, das Geschäft mit Anlage mache ich nicht oder eine Brand, also wir sind da auch in Gesprächen, zum Beispiel Brands oder andere Technologieunternehmen, die nur was mit FreelancerInnen machen. Also Freelancer sind eine interessante Kundengruppe, die parken bei uns ihre Steuerrücklagen zum Beispiel, ja, im Steuertopf unter anderem und machen die Altersvorsorge und so weiter. Also sowas machen wir schon, dass wir dann sagen, okay, das passt einfach zu der Zielgruppe, da haben wir eine gute Lösung als Partnerschaft. Aber grundsätzlich sind wir eine eigene Marke, die direkt an den Markt geht und über die Online-Marketing-Kanäle vertreibt.
Und ist das mittlerweile teurer geworden, dieses Game? Also was ich damit meine, ist, du konkurrierst ja wahrscheinlich weniger gegen die Sparkassen und gegen die Volksbanken, aber halt gegen sowas wie eine Scalable, gegen eine Revolut, gegen eine Trade Republic, möglicherweise auch dann zukünftig eine N26, wenn sie in das Sparthema reingeht. Du willst ja die Leute zum Sparen animieren, zum Anlegen, ist, glaube ich, der falsche Begriff, sondern eher zum Sparen, ne? Anlegen schon. Ich denke gerade drüber nach. Also nicht zum Traden. Also ich versuche gerade nochmal die Unterscheidung reinzubekommen. Ist das teurer geworden? Also ist es ein schweres Game, weil du echt große Competitor hast, die auch tiefe Taschen haben?
Also soweit ich weiß, war es immer teuer, Kunden zum Geldanlegen zu bringen und vor allem Kunden, also bei uns geht ja eben wirklich um Vermögensverwaltung und Beratung und so. Also es ist eben nicht mal ausprobieren, Sneaker zu kaufen oder also jetzt so wie Timeless oder mal Krypto oder so. Also ich würde sagen, es ist teuer, aber wir merken halt, dass die Assets pro Kunden ziemlich hoch sind und immer kontinuierlich wachsen und dass es sozusagen sich lohnt, in diese Kundengruppe zu investieren. Weil wenn man sie einmal hat, dann sind sie auch sehr treu. Und wie ich schon vorhin sagte, nutzen die App häufig, zahlen dann auch ihr Gehalt ein oder ihren Bonus, weil es auch so einfach ist. Also wir nehmen ja wirklich die Hürden raus. Also man guckt da einfach auf seine Ziele, alles machen wir im Hintergrund, Rebalancing und das Verteilen auf verschiedene Fonds und die Darstellung und von dem, wo komme ich hin, wie viel Sparrate brauche ich und so weiter. Und dieses Peace of Mind und dieses an die Hand genommen werden und genau wissen, wofür mache ich das eigentlich und wie viel brauche ich, das führt dazu, dass die Leute viel mehr motiviert als bei einer Trading-App. Also wir haben.
Und was ist der wichtigste Kanal momentan? Ist der wichtigste Kanal Referral oder ist der wichtigste Kanal immer noch SEO oder Suchmaschinenmarketing?
Also der wichtigste für das Wachstum ist definitiv gerade Referral. Also Paid Marketing, also Instagram, TikTok. Wir sind sogar auf Spotify mit Ads oder Twitch, ja, also wirklich auf verschiedensten Kanälen mit verschiedensten Formaten. Und der wichtigste Kanal, um natürlich die Kundenakquisekosten langfristig zu senken, ist Referral, wie du sagst.
Ich kann mir gut vorstellen, absolut. Okay, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitnehmen, außer dass sie eure App ausprobieren sollen, Forget Finance im App Store wahrscheinlich, ne, und sich onboarden und möglicherweise nicht nur einfach onboarden, um bei dir den KYC-Kosten nach oben zu treiben, sondern halt auch dein AUM reinzulegen?
Ja, wobei da bin ich eigentlich guter Dinge, weil tatsächlich unsere Rate von Unfunded Accounts ist sehr niedrig, die mal drin sind, die investieren auch. Gut. Also gerne mal ausprobieren. Ich hatte es, glaube ich, schon ein bisschen durchklingen lassen. Ich glaube, dass der Blick auf die Kosten ein bisschen zu stark ist in Deutschland. Also dieses, was, das kann ich doch auch selber und warum brauche ich euch? Und dass am Ende des Tages darauf ankommt, welchen Erfolg hat man eigentlich mit dem, was man macht. Also hält man das durch, irgendwie sinnvoll die richtige Anlagestrategie zu verfolgen, wenn man selber tradet und selber beim Broker ist. Und dass man das einfach mal hinterfragt. Also Studien zeigen, dass PrivatanlegerInnen nicht schaffen, die Marktrendite zu erreichen, weil sie eben diese ganzen psychologischen Biases haben. Also egal, ob man jetzt mit Forget Finance dann sein Vermögen aufbaut oder nicht, sollte man einfach diese psychologischen Biases sich nochmal vor Augen halten und ein bisschen aus dem Trott kommen und ins Handeln kommen. Und dann, ja, ist es das vielleicht mit uns oder auch nicht mit uns.
Und Menschen? Brauchst du noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, also aktuell sind wir als Team sehr gut aufgestellt. Also Softwareentwickler
hatte... Du könntest jetzt Gegensatz zu Even, der letzte Woche sagte, alle müssen nach Leipzig. Könntest du sagen, ihr seid eine Remote-First-Company und es ist so wie...
Wir sind Hybrid. Also wir sind tatsächlich... wir haben Leute in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin. Wir haben hier ein sehr cooles Office. Wir haben sogar ein Studio im Office, ein Videostudio, wo wir quasi unsere Tutorials seit neuestem aufnehmen und unseren Social Media Content und wo die Mitarbeiter regelmäßig herkommen, auch aus den anderen Städten. Aber es funktioniert, also dadurch, dass wir in Corona gestartet sind, haben wir ein sehr gutes Hybrid-Setup, also wo man connected bleibt als MitarbeiterInnen. Aber eigentlich sind wir gerade nicht so auf MitarbeiterInnen-Suche, sondern interessant sind für uns Partner, was du ja auch vorhin angesprochen hast, also Branding-Partnerships, wo man sagt, okay, ähnliche Zielgruppe, wie kann man sich gegenseitig supporten? Welche Firmen haben auch Paare als Kunden, Leute von 25 bis 40, die in der Situation sind, vielleicht was Sinnvolleres mit ihrem Geld machen zu wollen oder sicher Geld zu parken, Vermögen aufzubauen und so weiter.
Gut, dann sollen die Leute mal die App downloaden. Ich danke dir, jetzt kurz vor einem langen Osterwochenende. Ich wünsche dir schöne Ostern. Ich hoffe, du hast ein bisschen frei. Ist ja ein typisches Familienfest eigentlich, ne?
Ja, also ein bisschen werde ich schon arbeiten, aber auch ein bisschen Zeit verbringen mit meinem frisch geborenen Sohn oder vor 3 Monaten geborenen Sohn. Und
erst mal Ostereier suchen.
Ja, so alt ist er noch nicht. Aber ja, vielen Dank für die Einladung und dir auch frohe Ostern und die spannenden Fragen. Ich bin gespannt auf Feedback von den HörerInnen. Bin auf LinkedIn sehr aktiv. Da kann man mir gerne folgen und schreiben.
Alles klar. Dann danke, Konrin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.